Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Golfwochenende, was uns nach Italien und nach Malaysia gebracht hatte auf den großen Touren. Und auch die Ladies, die waren unterwegs, die LPGA Tour. Auch die hat gespielt an diesem Wochenende, die war in Südkorea zu Gast. Diese drei Turniere arbeiten wir auf und natürlich auch den Back-to-Back-Sieg von Tyrrell Hatton auf der European Tour, der hatte letzte Woche erst quasi triumphiert und jetzt dann zurückgeschlagen in Italien, gleich nochmal seinen guten Lauf weiter fortgesetzt bei diesem Turnier vor den Toren Monzas, bei der fünften Station der Rolex Series in diesem Jahr, Italian Open, die waren angesagt und es ging immerhin insgesamt um 7 Millionen Dollar Preisgeld. Eine ganze Menge Holz und wir sprechen drüber mit Tobias Hennig von golfpost.de und mit Desiree Wolf, unserer Expertin hier. Hallo ihr beiden.
Guten Morgen.
Hallo.
Dann lasst uns auch gleich in die Vollen gehen und auf der European Tour anfangen bei diesem Turnier, was wie gesagt am Ende von Tyrrell Hatton gewonnen wurde. Aber bei dem ist, Tobi, eigentlich alles nach einem Stechen zunächst aussah. Denn die letzte Runde, die vierte Runde, die hatte doch einiges an Spannung zu bieten.
Ja, allerdings. Viele Führungswechsel, tolle Scores, viele spannende Momente. Der verpasste oder der schwache Chip an der 16 von Affenbahnrad und der Höhepunkt dann natürlich der, ich würde sagen, es waren so 4-5 Meter Birdie-Putt von Tyrrell Hatton. Viele unerwartete Dinge sind passiert auf dieser Finalrunde auf jeden Fall. Am Ende fand ich aber trotzdem ein toller Ausgang.
Ein toller Ausgang für Tyrrell Hatton, der zu seinem Sieg und zu seinem letzten Putt, den Tobi eben angesprochen hatte, sich auch im Interview mit den Kollegen der European Tour geäußert hat.
It's an incredible feeling. Seeing that putt drop on 18 was unbelievable, and yeah, I think my reaction showed that. I knew what I needed to do, and to give myself a chance, and to hold the putt. Obviously, I was pretty nervous over the putt, hands and knees shaking, but you know, that's the kind of feelings you want to have because you want to be in those positions, and I'm just so happy that I managed to pull it off.
Trotz seines Momentums, diese zitternde Hände am Ende bei Tyrrell Hatton.
Ja, aber mit den zitternden Händen hat er trotzdem das Birdie eben geschafft an der 18 und das war der ausschlaggebende Moment. Alle waren gespannt, wird er eben diese minus 20 erreichen, die schon Ross Fischer und Avi Barnrath hatten. Die waren ja beide in geteilter Führung schon im Clubhaus, oder wird er eben das Birdie spielen? Und was weder Fischer noch Avi Barnrath eben geschafft haben, die haben beide die Putts einfach nicht reingekriegt an der 18, hat dann eben Tyrrell Hatton auch mit zitternden Händen geschafft.
Und insgesamt seiner ja tollen Serie bei diesem Turnier, der 69, der 64, der 65, dann am Schlusstag nochmal eine 65 hinterhergeschoben und damit eben diese Back-to-Back-Siege auf der European Tour klar gemacht. Auch darüber hat er sich geäußert.
Yeah, I mean, it's sort of crazy to think about. You know, it's amazing to win one, but you know, to win back to back and defend in 2 weeks is unbelievable.
Tobi, da war er selbst ein bisschen sprachlos, ein bisschen überrascht vor der eigenen Courage.
Ja, zu Recht. Ich meine, letzte Woche die Titelverteidigung und dann diese Woche gleich der nächste Titel. Dann in, wie ich finde, nervenstarker Manier diese Woche. Ich meine, im Grunde genommen kann er ja jetzt schon fest mit dem Ryder Cup für nächstes Jahr planen. Ich meine, da kommt gerade viel zusammen für Tyrrell Hatton. Und ja, das macht ihn zu Recht sprachlos.
Aber er hat eben seine Form der letzten Wochen wirklich fortgesetzt, sich da gut behauptet. Anders als zum Beispiel Matt Wallace, der fiel dann letztlich auf der Schlussrunde noch aus dem Sattel. Eine 64, 65, 67 gespielt auf den ersten drei Runden, ging als Führender in die Schlussrunde, holte sich dann mit einer 69 allerdings nicht den Sieg, fiel damit runter und hat sich aber trotzdem positiv über sein Finish geäußert.
Yeah, pretty happy with how I managed myself out there. I just lost in that middle section. Hit a really good shot into 13 that was long. Didn't really give myself that many good chances on the back nine. Played the 14th pretty bad. That was the killer. Tried to get it back, and then obviously the madness happened on 17, and had to calm myself down. Gave myself a chance in that bunker on the last. Just fluffed it out, and then dug deep there at the end to hold that putt.
Ja, Desiree, er hat dieses Bogey an der 14 angesprochen, was ihm dann am Ende ja auch so das Genick vielleicht gebrochen hat. Der hat eine insgesamt sehr solide Runde gespielt, aber wenn die da vor ihm eigentlich alle Birdies en masse spielen, dann reicht das nicht.
Nee, also diese drei Birdies und eben leider diese wirklich sehr blöd gelaufene 6 an ein paar 5, da eben auf der 14, die er ja selbst angesprochen hat in einem O-Ton. Das reicht nicht, wenn die da vorne halt reihenweise minus 6 und minus 8 irgendwie produzieren. Und insofern hat er damit, also das ist dann einfach zwar immer noch ein Unterpaar-Ergebnis, aber zu schlecht, um da vorne mitzuhalten bei dieser Konkurrenz. Und die Konkurrenz ist halt, ich meine, guck dir Ross Fischer an. Auf 2, der schießt eine minus 8, eine bogeyfreie Schlussrunde. Leider eben auf den letzten Löchern dann nur in Anführungszeichen Pars. Da könnte man sagen, minus 8 reicht doch schon, reicht aber nicht. Der Gute hat jetzt letzte Woche schon den zweiten Platz hinter Tyrrell Hatton belegt mit minus 21 und diese Woche mit minus 20. Das sind so Scores, mit denen du normalerweise, naja, eigentlich auch schon mal gewinnen könntest. Und Tyrrell Hatton hat ihm jetzt wirklich zweimal da den Schneid noch abgekauft und jeweils dann noch das Turnier gewonnen. Also der tut mir so ein bisschen leid. Ross Fischer ist jetzt wirklich so der chronische Zweitplatzierte in dieser Phase der Saison.
Ja, und das, obwohl er eine wirklich tolle Frontline hingelegt hat. Tobi, Keradech Avin Bahnrad, den hattest du eben auch schon angesprochen. Auch der sehr gut unterwegs gewesen, bis vielleicht auf der Frontline das Bogey kam an der 8. Vorher hatte er 4 Birdies gespielt, hat in der 9 dann gleich noch ein weiteres Birdie nachgelegt und auch eingangs der Back 9 ging es gut für ihn los. Die 16 für ihn dann so dieses Loch, was ihn gekillt hat.
Ja, definitiv. Ich meine, wenn er da nur Bogey spielt oder Paar spielt, dann bei den Scores, die es jetzt endgültig geworden sind am Ende, hätte er gewonnen oder wäre zumindest in Stechen gegangen. Eine sehr unglückliche Situation. Der Mann gehört eigentlich zu den besten Wedge-Spielern auf der Tour und hat da aber schlicht und einfach bei einem versuchten Chip über einen Bunker ums Grün zu kurz geblieben. Dann hat er da ein schönes Spiegelei gehabt im Bunker, der Schlag aus dem Bunker dann auch recht lang hinters Loch, recht weit ausgerollt, braucht dann noch 2 Parts zum Doppelbogey. Das war definitiv die entscheidende Situation. Er hat sich zwar dann auf der 17 gut reagiert mit einem Birdie noch, aber es war am Endeffekt schlicht und einfach ein Schlag zu viel. Übrigens das Birdie von Matt Wallace auf der 17, hätte ich gerne auch noch drüber gesprochen, weil die Reaktion darauf, die war ja viel geiler als der Jubel von Tyrrell Hatton nach dem Sieg. Der ist ja komplett ausgerostet. Das war auch ich weiß nicht, wie man den Schlag beschreiben soll, da war unfassbar viel Glück dabei. Das Grün auf einem Plateau und er stand dahinter und hat, ich weiß nicht, mit einem relativ langen Eisen einfach nur das Ding da hochgehämmert. Der Ball ist zweimal quasi in den Hügel eingeschlagen und hat dadurch irgendwie so einen Kick auch noch links genommen, noch nach vorne. Und wäre der nicht ins Loch gegangen, gegen den Fahnenstock und dann ins Loch geprallt, wäre der auf jeden Fall auf der anderen Seite wieder hinten von dem Grün wieder runtergerollt. Aber die Reaktion darauf war sensationell.
Da hat er richtig die Hände vors Gesicht geschlagen und vor allen Dingen auch seine Konkurrenz ja sehr verblüfft. Ross Fischer und Keradech Avin Bahnrad, die saßen schon im Bereich des 18. Grüns. Sie waren also schon fertig, hatten den Fernseher quasi vor den Augen und auch die guckten sehr ungläubig. Ich glaube, Avin Bahnrad wäre fast das Smartphone aus der Hand gefallen.
Avin Bahnrad fällt das Smartphone aus der Hand. Das ist sehr, sehr schön formuliert. Die waren sicher auch erstaunt. Ich persönlich war während des Schlags auch wirklich so, dass ich gedacht habe, was macht er denn jetzt? Weil das ging ja, wie jetzt schon erzählt wurde, ja wunderbar aus, aber also das war so im Ansatz, was er da machen wollte, habe ich erst nicht ganz verstanden und ich dachte ursprünglich, entweder bleibt im Hang hängen oder geht eben, wie Tobias schon sagte, eben meilenweit übers Loch raus. Also es war so ein Schlag, ich weiß nicht, ob da wirklich so gewollt war oder ob da auch einfach viel Frust mitgespielt hat. Das ist halt immer schade, wenn du das Vermögen hast, eigentlich zu gewinnen oder wenn du gut platziert in die Schlussrunde gehst und dann so ein bisschen siehst, wie es halt dann nicht so läuft und die anderen davonziehen, so wie es jetzt Matt Wallace passiert ist, ist aber, glaube ich, trotzdem nicht so tragisch für ihn und der Schlag wird auf jeden Fall sehr spektakulär in Erinnerung bleiben.
Das wird er auf jeden Fall. 4. Platz am Ende dann für Matt Wallace im Race to Dubai. Da muss er allerdings noch ein bisschen nachlegen. Da liegt er jetzt auf Rang 62. Das würde momentan bedeuten, dass er eben noch nicht im Tourfinale mitspielen dürfte. Da muss man ja unter die Top 60 kommen, Tobi. Aber die Form stimmt auf jeden Fall bei Matt Wallace. Also da kann er in den nächsten Stationen sich vielleicht auch noch einspielen. Wie siehst du seine Möglichkeiten?
Ja, absolut. Wenn er die Form mitnimmt, dann ist für ihn vieles drin. Aber ich weiß gar nicht, ob, also ja, selbstverständlich muss es sein Ziel sein, das Tourfinale zu spielen, das ist keine Frage. Aber ich meine, er hat letztes Jahr im Prinzip gar nicht auf der Tour gespielt und hat dieses Jahr ja schon in Portugal dieses co-sanktionierte Event mit der Challenge Tour gewonnen. Ich meine, also die Tourkarte hat er sicher und ich meine, wenn man sich mit einem vierten Platz bei einem Rolex-Event auf den 62. Rang im Race to Dubai vorschiebt, dann spricht das ja auch schon mal Bände, was die bisherige Saison anbelangt. Er hat jetzt da in einem Turnier sein Preisgeld quasi der gesamten Saison verdoppelt. Okay, da ist eine realistische Einschätzung, würde ich sagen. Er steht im Moment da, wo er hingehört. Nicht, dass er nicht noch viel Potenzial hat. Ist ja auch noch ein relativ junger Spieler, ich glaube Jahrgang 90. Und also klar, wenn er anknüpft, dann kann er es auch diese Saison noch schaffen. Ich meine, viel Zeit bleibt nicht mehr. Aber perspektivisch gesehen ist das natürlich einer dieser Engländer, die man, glaube ich, zukünftig auf dem Schirm haben sollte.
Ein anderer Engländer, den wir schon längst auf dem Schirm haben, vor allen Dingen auch nach seiner tollen Saison, die ihn auch auf Platz 1 im Race to Dubai gebracht hat. Das ist Tommy Fleetwood. Der ist jetzt frisch gebackener Papa, hat es auf Rang 6 jetzt auch dieses Turnier abgeschlossen. Desiree, der ist weiterhin gut unterwegs und ja, einer der großen Überflieger in dieser Saison.
Ja, ich meine, er hat halt einfach bei diesem Turnier jetzt die erste Runde, ja, da spricht man jetzt bei einem paar Ergebnissen schon fast von verkackt. Also aus seiner Sicht würde ich das mal sagen, mit 3 Birdies und 3 Bogies hat er sich halt einfach keine gute Ausgangsposition geschaffen. Wenn halt Leute wie zum Beispiel Afi Panrat in der ersten Runde eine 64 spielen, ist eine 71 halt dann schon mal ein Stückchen weit weg. Und was danach kam, ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Die 66 und die 63, vor allen Dingen der Moving Day. Also das mit dem Moving Day, das hat er wirklich sehr, sehr gut verstanden, was das heißt. Aber dann die minus 4 in der Finalrunde hat halt nicht gereicht. Aber da hätte er wirklich praktisch eine minus 8 gebraucht, um dann noch ins Stechen zu kommen. Also alles hätte. Ich glaube, der kann jetzt auch mal mit einem Platz 6 oder einem geteilten Platz 6 irgendwie zufrieden sein. Ist da immer noch auf Platz 1 im Race to Dubai und ist da eben auch familiär ziemlich gechillt im Moment. Da mache ich mir also sowas von keine Sorgen. Und der ist einfach in der Lage, jederzeit da auch wieder ganz, ganz vorne aufzutauchen und so ein Turnier auch wieder zu gewinnen.
Und bei diesem Turnier in Italien ganz vorne auftauchen, das kann auch Francesco Molinari, das war der Titelverteidiger und der sah auch in diesem Jahr lange Zeit so aus, als könnte er da noch wieder mit reinrutschen, seinen Titel vielleicht aus dem Vorjahr wiederholen. Am Ende wurde es für ihn ein geteilter 6. Platz, zusammen eben auch mit Tommy Fleetwood und mit David Horsey und mit George Cuzia. Am Ende minus 17 der Score von Molinari, eine 69 auf der Schlussrunde. Tobi, da ist er am Ende noch 4 Plätze abgerutscht, aber auch er wird zufrieden sein.
Ich denke doch, vor allem darf er, glaube ich, auch zufrieden sein mit der Stimmung, die seine Landsleute da in Mailand verbreitet haben, denn das fand ich auch sehr toll, nicht nur, also natürlich insbesondere bei den Italienern waren die Fans, die da vor Ort waren, sehr engagiert, aber auch generell fand ich die Stimmung sehr gut und ich glaube, auch wenn man, war er nicht sogar doppelter Titelverteidiger sozusagen, hatte er nicht 2-mal Folge gewonnen?
Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich glaube nicht, aber...
Ich glaube auch nicht, aber ich...
Aber er hat es vorher schon mal mehrfach gewonnen. Er hat 2-mal das Turnier.
Das auf jeden Fall, ja.
Genau. Ich meine, klar, als Titelverteidiger mit einem 6. Platz, ich glaube, es ist in Ordnung. Und wie gesagt, besonders die Stimmung in Italien fand ich eigentlich sehr schön, auch wenn es manchmal der eine oder andere etwas übertrieben hatte. Ein paar Spieler auf der Finalrunde sich beschwert bei dem einen oder anderen Zuschauer über klickende Kameras oder voreilige Rufe. Aber ansonsten, ein tolles Event. Ich hoffe, das geht in Italien so weiter. Das ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass man sich mit diesem Event den Ryder Cup erkauft hat damals.
So ist es wohl, der Ryder Cup 2022 in Italien und damit eben auch dieses Event dann ein bisschen aufgewertet, um da bessere Chancen dann zu haben. So kann man es wirklich dann zusammenfassen. Chancen auf die Tourkarte, und da müssen wir dann auch gleich noch drüber sprechen, haben ja noch einige Deutsche und die müssen zum Teil auch noch was tun, um diese Tourkarten abzusichern. Und Maximilian Kiefer, der hat das gemacht und das besprechen wir jetzt hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Tobias Henning von golfpost.de und mit Desiree Wolf.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch. Ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Zurück bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir besprechen die Italian Open 2017. Den Sieg von Tyrrell Hatton einen Tag nach seinem 26. Geburtstag hat er sich den gesichert. Und wenn wir die Besprechung fortsetzen, müssen wir natürlich etwas tiefer im Leaderboard auch auf die Deutschen zu sprechen kommen. Und da hat sich Maximilian Kiefer an diesem Wochenende mit einem geteilten 15. Platz doch sehr schön in Szene gesetzt, vor allen Dingen auch in Sachen Tourkarte. Vielleicht letzte Zweifel beseitigt. Desiree, die 69 am Schluss hat ihn zwar noch ein bisschen runterfallen lassen aus den Top 10, aber ein geteilter 15. Platz für Kiefer, endlich mal wieder ein Platz unter den Top 20.
Ja, ganz wichtig, und ganz wichtig ist da jetzt im Moment auch jeder Euro, der verdient wird, einfach für die Preisgeldliste. Und Kiefers Scorecard, das sieht tatsächlich ziemlich lustig aus, weil er tatsächlich eine, also zumindest auf der Scorecard, eine sehr ereignislose Schlussrunde gespielt hat, die natürlich da langweilig aussieht, als er dann letztendlich war. Aber er hat an der 2 ein Birdie gespielt, an der 3 dann ein Bogey hinterher und dann erstmal lange Zeit einfach die Pars gehalten und solide Pars gespielt. Und an der 14 hat er sich dann überlegt, okay, jetzt spiele ich mal einen Eagle, weil sonst ist ja doch ein bisschen blöd mit dem Abrutschen in der Siegerliste. Also das ist wirklich, also das habe ich selten gesehen, dass ein Spieler ein Birdie, ein Bogey, ein Eagle spielt und damit dann die Runde beendet und sonst nur Pars. Aber die Platzierung ist halt das, was zählt. Klar, Top Ten wäre noch toller gewesen, hätte aber noch einfach wirklich noch ein, zwei Schläge besser sein müssen. Und für Kiefer ist jetzt mit einem im Moment Platz 82 im Race to Dubai, würde ich auch sagen, die Tourkarte halbwegs safe. Aber er ist halt noch nicht fürs Tourfinale qualifiziert. Also das wäre natürlich auch für ihn theoretisch vielleicht doch noch die Möglichkeit, sich da unter diese Top 60 zu spielen. Das wäre natürlich unser aller Wunschgedanke und seiner, nehme ich mal an, auch.
Die Saison für ihn eher holprig verlaufen, Tobi. Wie siehst du seine Entwicklung auch in diesem Jahr, wenn man sich die Vorjahre mal anguckt? Gab es ja vor 2 Jahren diese Saison, wo er wirklich jeden Cut geschafft hat. Aber das hat sich ein bisschen relativiert.
Ja, relativiert trifft es ganz gut. Ja. Wenn man die Saison 2015, da war er wirklich, doch kann man sagen, erfolgreich einige Top Tens geholt. Dieses Jahr noch kein einziges Top Ten-Ergebnis. Ich will jetzt nicht unbedingt von einem Rückschritt sprechen, das wäre vielleicht auch zu viel gesagt, aber er hat diese Konstanz, die ihn ausgezeichnet hat vor 2 Jahren, hat er auf jeden Fall verloren. Wenn man sich einfach die Ergebnisse anschaut, einige Cuts verpasst dieses Jahr. Und dazu kommt halt eben, dass er ist nicht mehr so diese Solidität, die fehlt nicht nur, wenn es um Cuts geht, sondern halt auch um Top 20, Top 15, Top 10 Ergebnisse. Und deswegen steht er jetzt momentan vor der Situation, dass es halt doch relativ eng ist mit dem mit der Tourkarte für nächstes Jahr. Ich meine, letzte Woche stand er da, glaube ich, noch auf Position 95 oder was. Jetzt mit einem guten Ergebnis rückt er einiges nach vorne. Ich denke auch, das sollte wieder Sicherheit geben. Aber es wird halt, gut, das sagt man bei Max Kiefer schon lange, ne? Es wird halt an der Zeit eigentlich, dass er auch mal gewinnt. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dass er keine Turniere auf der European Tour gewinnt. Er war schon hin und wieder mal nah dran. Aber jetzt dieses Jahr ist doch eher ein bisschen saure Gurkenzeit, aber das betrifft ja leider nicht nur ihn.
Nee, leider die anderen Deutschen auch. Florian Fritsch zum Beispiel, der hatte im letzten Jahr mit einem wirklich bärenstarken Endspurt sich die Tourkarte, die Spielerlaubnis für dieses Jahr noch gesichert, aber in diesem Jahr läuft er dann wieder Gefahr, die gleich wieder zu verlieren. Momentan 112. im Race to Dubai. Der 38. geteilte 38. Platz jetzt in Italien hat ihn da nicht wirklich viel nach vorne gebracht, vor allen Dingen, weil er eben, Desiree, auf der Schlussrunde dann auch nochmal richtig ein bisschen eingebrochen ist, eine 71 gespielt hat, angesichts der Scores, die Spieler vor ihm gespielt haben, eben deutlich zu wenig, da ging es 17 Plätze runter.
Ja, wobei es auch bei ihm so ein bisschen skurril ist, weil er auf der Schlussrunde erstmal 3 Bogies gespielt hat auf den Front 9. Und man ja wirklich sich Sorgen gemacht hat, dass er da noch wirklich ganz, ganz weit zurückfällt. Und diese 3 Bogies hat er zumindest dann auf den Back 9 in einer Birdie-Serie zwischen Loch 14 und 16 wieder ausgeglichen, um auf dieses Paarergebnis zu kommen. Aber damit kommt es natürlich nicht nach vorne. Also er ist dann 17 Plätze jetzt zurückgefallen insgesamt auf den geteilten 38. Platz. Auch bei ihm war definitiv Top 20, Top 15 drin prinzipiell, wenn eben nicht diese Schlussrunde gewesen wäre. Und auch die 69 am Moving Day war gut, aber auch jetzt nicht so überragend, dass er sich da das Superpolster geschaffen hätte. Und insofern, also bei Florian Fritsch, ich weiß es gar nicht, muss ich gestehen, ich würde fast sagen, da kommen jetzt kaum noch Turniere, die er überhaupt noch spielen kann, um sich auf dem regulären Weg für die Tourkarte zu qualifizieren.
Tobi, hast du da genauere Informationen über seine weiteren Möglichkeiten, die er noch hat?
Ja, ich nehme mal an, Spanien wird er auf jeden Fall noch spielen. Mhm. Davon gehe ich aus, ja, und dann, tja, China wird wohl wahrscheinlich da knapp irgendwie innerhalb von 2 Tagen mit dem Auto dahin zu kommen. Deswegen wird es wohl nach Spanien zu Ende sein. Das heißt, Spanien oder Challenge Tour, könnte man sagen. Ich hätte aber auch mal eine Frage an euch, weil ich verstehe bei Flo Fritsch, verstehe ich nämlich eine Sache nicht. Der Typ ist ein toller Golfer, das steht mal außer Frage. Der ist aber natürlich auch so ein bisschen Nervenbündel. Ich erinnere mich an die Porsche European Open vor 2 Jahren in Bad Griesbach noch. Im vorletzten Flight war er da, oder war er echt morgens ein Nervenbündel. Und was ich bei ihm nicht verstehe, in so einer Schlussrunde, er war sehr aussichtsreich, spielt dann 3 Bogies, wo man sagen kann, na, da war er bestimmt wieder nervös. Aber wenn das so wäre, dann würde er auf der Back 9 nicht dann irgendwann hinten raus nochmal 3 Birdies am Stück schießen. Also wo ist da eigentlich das, also wie kann man das, den Kopf eigentlich einordnen, nervös sein und 3 Bogies machen, aber hinten raus dann sich wieder irgendwie, wenn es dann wirklich drauf ankommt, oder war das Kind dann schon quasi in den Brunnen gefallen und zwar egal und das hat ihn dann wieder locker gemacht.
Würde ich fast so sehen. Ich meine, du spielst 3 Bogies zum Start und dann denkst du, oh Gott, die Runde ist eh verkackt. Jetzt ist es doch auch egal. Spiele ich noch ein 4., spiele ich ein 5., ja gut, das bringt dann ein paar Plätze, Preisgeld technisch, klar, bei ihm kommt es auf jeden Euro an, aber als Golfer sagt man dann so auch, Runde ist eh ruiniert. Dann kann ich jetzt auch noch mal was versuchen. Also, oder ich muss was versuchen und vielleicht klappt's. Also Desiree, wie siehst du es?
Ja, ich sehe bei ihm immer wieder, also ich würde da auch Malte zustimmen. Ich glaube auch, dass es eher dieses, jetzt ist es gerade schon egal und dann kommen die Birdies auf einmal. Dieses Nervenbündel habe ich auch schon so beobachtet, dass ihm das öfter passiert. Und das ist dann so ein bisschen wie Angst vor der eigenen Courage irgendwie. Das ist dann diese Situation, ich liege aussichtsreich, ich gehe in den Sonntag und dann ist die Nervosität wohl dann doch so groß, um eben diese Frontline hinzulegen. Und angesichts dessen, dass er eben wirklich nicht mehr viele Chancen hat, das jetzt auch in diesem Stress regulären Weg jetzt noch zu machen, also dieses eine Turnier in Spanien, das wird schwierig. Also muss er wirklich eine Superplatzierung haben, um da unter die Top 100 noch zu kommen. Kann er schaffen, muss er aber auch erstmal hingurken, das ist ja auch wieder eine Beanspruchung. Und ich glaube, dann hat er sich dann auf der Back 9 einfach gedacht, na, jetzt ist eigentlich gerade schon egal irgendwie, ob ich jetzt 112. oder 115. im Race to Dubai bin. Und das finde ich halt, ich weiß nicht, das ist halt, also ich glaube, dass bei Florian Fritsch viel von dieser Nervosität auch damit zu tun hat, dass er halt aufgrund dieser Flugangstgegebenheit einfach auch so unter Druck steht. Also ich würde unter Druck stehen, wenn ich wüsste, dass ich halt die Hälfte der Turniere habe oder keine Ahnung, wie viel das jetzt zahlenmäßig sind, wie die anderen und einfach dadurch viel, viel bessere Leistungen auch in viel, viel kürzeren Zeiträumen oder mit viel weniger Möglichkeiten abliefern zu müssen. Und das hilft dann halt sicher auch nicht weiter und besonders nicht in so einem Saison-Rush. Den hat er zwar letztes Jahr super bewältigt, aber dieses Jahr ist irgendwie die Form nicht ganz da, wo sie war und dann klappt halt mit den Nerven wahrscheinlich auch nicht ganz. So stelle ich mir das vor.
Du sagtest vorhin, Tobi, es droht die Challenge-Tour. Glaubst du, er wird sich die Knochenmühle Qualifying School antun?
Das wird er definitiv tun. Ich meine, als wenn er, sagen wir mal, er bleibt da stehen, wo er jetzt steht, dann geht er sowieso direkt auch auf die Final Stage. Das heißt, er würde direkt in die Finalrunde sozusagen einsteigen, was ich bin mir jetzt gar nicht, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, auf der European Tour 6 Runden sind, die Final Stage der Qualifying School. Ist hart genug, aber ist natürlich der einfachste Weg, doch wieder dabei zu sein nächstes Jahr. Und ansonsten geht's halt wieder eine Liga tiefer, was tatsächlich sehr, sehr bedauerlich wäre. Ich meine, er hat jetzt in den letzten Wochen beim British Masters das Ergebnis, das war absolut super, mit dem 4. Platz. Diesmal die Ausgangslage, es ist halt ein bisschen, ich bedauere das sehr, dass Flo Fritsch ist einer, den ich recht regelmäßig spreche und sehe und Ja, es ist ein bisschen bitter zu verfolgen, dass er da so aus der guten Ausgangslage jetzt nicht mehr rausholen konnte. Man hat es ja am Fernsehen nicht gesehen, ich habe ihn jetzt nicht gesprochen oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich die Nervosität war oder nicht, aber es ist halt bitter. Er hatte die Chance und er hat schlicht und einfach nicht geliefert gestern. Und ja, das bedauere ich persönlich.
Absolut, kann man wirklich nur unterschreiben. An den ersten beiden Tagen nicht geliefert haben auch Marcel Sieben und Martin Keimer. Die haben nämlich den Cut verpasst. Sieben mit -3 und Martin Keimer mit -2. Die Serie eigentlich solide Runden gespielt, aber solide reicht bei so einem Turnier, wo alle anderen eben deutlich mehr als solide den Platz bespielen und wo auch deutlich niedrigere Scores einfach möglich waren. Reicht nicht.
Ja, und vor allen Dingen, also die zweite Runde von Martin Keimer war ja nun, ging ja nun wirklich extrem furchtbar los. Erst nix und dann ein Double Bogey auf der 6, dann nochmal 2 Bogies, da war ja wirklich schon vieles im Argen. Und dann hat er auch im Prinzip wie Florian Fritsch dann nochmal 3 Birdies nachgelegt auf den Back 9. Aber das sind nicht die Scores, die Martin Keimer da spielen kann und vor allen Dingen auch spielen muss, wie ich finde. Und bei Marcel Sieben, der war ja sogar noch einen Schlag besser platziert, hat aber auch trotzdem einen Cut verpasst, sind halt dann auch doch in Anbetracht der Birdie-Anzahl zu viele Bogies dabei und auch eben so ein Doppelbogey auf der 8. In der ersten Runde allerdings und dann ist das alles zu bunt und dann ist das alles zu wenig konstant, um da halt wirklich im vorderen Feld mitzuspielen. Und bei Marcel Sieben ist jetzt halt, also Martin Keimer ist im Race to Dubai auf Platz 47, der wird die nächsten Turniere spielen und das Saisonfinale gehe ich jetzt einfach mal von aus, hoffentlich auch. Aber bei Marcel Sieben, der ist jetzt auch auf Rang 96, das ist halt jetzt auch langsam knapp. Also das ist halt auch, da bist du jetzt dauernd verpflichtet, gute Ergebnisse noch zu liefern, um nicht aus den Top 100 rauszufallen. Und das ist schneller passiert, als man denkt. Insofern, also bei Marcel Sieben muss jetzt auch so ein bisschen was passieren. Also da würde ich mir auch wünschen, dass er da irgendwie die Kurve nochmal gut kriegt. Hat er ja im Verlauf dieser Saison schon ein paar Mal. Wir haben ihn ja eigentlich schon wirklich mehrmals schon quasi totgeredet. Und dann kam er doch wieder wie Phönix aus der Asche. Und das wäre jetzt an der Zeit, da nochmal was Gutes nachzuliefern.
Wäre Zeit, Tobi, dass er seine Frau wieder ans Beck lässt. Da lief es eigentlich immer ganz gut. In Hamburg zum Beispiel mit dem Hole-in-One. Und es ist schade, dass das Preisgeld für das Hole-in-One, also der Gegenwert des Autos, nicht auf seine Saisonleistung angerechnet wird.
Ja, das wäre gut, aber das hat sich wahrscheinlich schon so mancher gewünscht. Ja, ich wollte noch eine Sache kurz sagen, ja, was die Tourkarten anbelangt. Wir haben ja dieses Jahr das Race to Dubai ist ja so ein bisschen umgestaltet worden, deswegen kommen jetzt auch nur noch 100 rein. Letztes Jahr waren es noch 110 mit der Tourkarte. Und es gibt ja immer noch diese Access List, in der die 10 besten Spieler, nach ihrem Preisgeld sortiert sind, allerdings exklusive der Race to Dubai Turniere, der Rolex Series Turniere. Und da haben sowohl Flo Fritsch als auch Sebastian Heisele unter Umständen vielleicht auch noch irgendwie eine Chance. Da sieht es nicht ganz so düster aus. Da fehlt zumindest weniger Geld als in der richtigen Race to Dubai Rangliste. Da qualifizieren sich, wie gesagt, auch nochmal 10 Spieler. Und da liegen Flo Fritsch und Sebastian Heisele hintereinander auf Position 18 und 19. Und das sind für beide um die 30.000 Euro, die da fehlen, um da in diese Top 10 zu kommen. Auf der European Tour ist es einiges mehr. Auf der Race to Dubai Liste ist es einiges mehr an Geld, was da fehlt. Vielleicht geht da noch was, aber ja, Marcel Sieben, ähnliche Situation. Auch der muss sich nochmal irgendwie jetzt hinten raus zusammenreißen. Da war so ein bisschen der Fall andersrum. Letzte Woche war Max Kiefer knapp vorm Rausfallen aus den Top 100 im Race to Dubai. Jetzt haben sie quasi die Positionen wieder getauscht. Sieben den Cut verpasst, Kiefer mit einem guten Ergebnis. Ja, wir haben uns so gefreut am Saisonanfang. Endlich so viele deutsche Spieler und jetzt mit der Hoffnung reingegangen, Mensch, da muss ja auch mal einer gewinnen irgendwie, wenn da zu viele sind. Das muss ja statistisch eigentlich schon, müsste das ja passieren. Jetzt ist es genau umgekehrt. Alle kämpfen irgendwie um die Tourkarte. Keiner spielt oben mit. Und ja, wenn wir Glück haben, ist Martin Keimer irgendwie so um Position 50 im Saisonfinale dabei. Und wenn auch das schief läuft, ja, dann ist das eine ziemlich seltsame Saison.
Ja, Desiree ist wirklich seltsam. Keimer, die einzige Hoffnung, die einzige Chance.
Ja, es war ja so ein bisschen auch bei mir die Hoffnung, also da bin ich bei Tobi durchaus, dass halt Keimer sozusagen ein bisschen Unterbau bekommt und nicht immer der allein kämpfende Aushängeschildgolfer ist, der immer alles richten muss und alles retten muss und die Turniersiege dann einfahren muss. Ich hätte auch mir gewünscht, dass da halt besonders Kiefer und Siem einfach da deutlich näher an ihn ranrücken können. Und das ist ja, also Konkurrenz belebt ja gerne mal das Geschäft. Also sprich, wenn Martin Kaymer spürt, dass da noch andere Golfer hinter ihm sind und also gar nicht auf bedrohliche Art und Weise, dass die Teamleistung sozusagen insgesamt einfach besser ist, das gibt ja dann auch einen Push nach oben. Die sind zwar alle Einzelkämpfer und natürlich jetzt nicht in der Mannschaft irgendwie unterwegs und mehr oder weniger nur zufällig halt deutsche Staatsangehörigkeit. Also das kann man nicht so verstehen wie bei anderen Sportarten, dass es dann wirklich ein Nationalteam ist. Aber ich glaube schon, dass es dann auch pusht. Gerade zum Beispiel, wenn du das mal anguckst, jetzt das Ergebnis aktuell des Turniers, wo du 1, 2, 3, 4, 5 Engländer unter den Top 6 hast. Das kann es nicht sein. Doch. Ist so, klar, wegen des geteilten sechsten Platzes. Und dann hast du natürlich, da fieberst du auch dann noch ein bisschen mit den Kollegen mit und das pusht dich ein bisschen im Idealfall. Und Martin Kaymer ist jetzt selbst in einem Loch. Alle anderen Deutschen spielen auch nicht das, was sie tatsächlich spielen könnten. Und dann fehlt also so ein bisschen zur Spitze Martin Kaymer, die er ja immer noch darstellen muss, aus meiner Sicht, fehlt dann halt auch noch der Unterbau. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich hoffe jetzt, dass da nächste Saison einfach noch genügend Spieler es schaffen, da die Tourkarte noch zu sichern und dann einen neuen Anlauf zu starten.
Aber wir haben ja noch ein heißes Eisen im Feuer, zumindest einer, der Mitglied der PGA of Germany ist und der hat in Malaysia gespielt und das auch mal wieder gar nicht schlecht. Der Rookie des Jahres auf der PGA Tour, Xander Schauffele, der hat auch da wieder eine gute Leistung geboten und darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wie alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Wir kommen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de zusammen mit dem Kollegen Tobias Hennig von golfpost.de und Desiree Wolf jetzt auf die PGA Tour CIMB Classic in Malaysia, in Kuala Lumpur, ausgetragen bei ziemlich fieser Luftfeuchtigkeit. Und da hat sich einer durchgesetzt, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hat, aber Pat Perez, der hat die Chance der Stunde genutzt, mit minus 24 sich den Turniersieg geholt. Vor einem, den wir auch schon fast vergessen hatten, Keegan Bradley, der hat sich auf Platz 2 gespielt. Und Xander Schauffele, der ja Deutsche, das Mitglied der PGA of Germany, hat auch wieder seine gute Form bestätigt. Der Rookie des Jahres der PGA Tour hat sich den geteilten dritten Platz zusammen mit Sung Kang geholt. Wir blicken auf dieses Turnier und gratulieren zunächst natürlich einmal erstmal Pat Perez zu diesem Sieg. Mal wieder ein alter Mann, nachdem wir in den letzten Wochen immer über diesen legendären Jahrgang 2011 gesprochen haben, über diese Young Guns. Tobias Hennig von golfpost.de, Pat Perez, ein Alter jetzt mal wieder, ein Mann wie John Daly?
Ich nenne ihn gerne den besseren John Daly, weil er noch etwas eine gesündere Gesichtsfarbe hat und anscheinend hinten raus jetzt, was ist hinten raus? Ich meine, er ist 41. Also, gut, bei den ganzen, du hast ja gerade genannt, die Klasse von 2011, Die sind halt alle so unfassbar jung. Aber ich meine, mit 41 bist du ja noch kein alter Golfer. Ich meine, das.
Danke, Tobias.
Ja, das ist ja noch ein absolut akzeptables Alter, in dem man wirklich noch sehr, sehr gute Leistungen bringen kann. Ich glaube, der Längenverlust und so weiter ist da noch nicht so riesig, zumal Perez ein gewisses Maß an Schwungmasse mitbringt. Okay. Dass er das da ganz gut ausgleichen kann, denke ich. Ja, ist ein cooler Typ, mega geplagt von Verletzungen in den letzten Jahren, hat bis zur OHL Classic im vergangenen Jahr, glaube ich, 7 oder 8 Jahre gewartet seit seinem ersten und bis dahin dann einzigen Turniersieg auf der Tour, war da, wie gesagt, lange verletzt, letztes Jahr bei der OHL Classic. hat es dann endlich geklappt mit dem Sieg. Jetzt schon der zweite Sieg innerhalb von einem Jahr, auch wenn es die neue Saison ist. Aber gibt ihm natürlich irgendwie direkt Sicherheit für die Saison. Witziger Typ, wurde von seinem Equipment-Sponsor letztes Jahr auch rausgeschmissen und es gab für ihn keine größere Genugtuung, als dann mit neuem Equipment ein Turnier zu gewinnen. Ein absoluter Lebemann, ist ein witziger Typ, mit dem man sich durchaus mal befassen sollte, wenn man Bock auf echte Charaktere noch hat im Sport.
Und diesem Ruf ist er wieder gerecht geworden, ein echter Charakter zu sein, hat nämlich beim Golf Channel sich auch geäußert. Er werde nichts ändern, hat er gesagt, den Lebensstil mit den Burgern und seinem ja sehr ausschweifenden Leben und seiner Schwungmasse vor allen Dingen, die er mitbringt. Hatte Tobi schon angesprochen, wir hören in den O-Ton mal rein.
Yeah, you know, I'm not gonna change anything. You know, I'm still not gonna work out. I'm still gonna have a bad diet, and I'm gonna enjoy myself. And you know, I got my group of friends and that kind of stuff. And I'm really gonna change anything. I'm gonna work hard. You know, and I'm just taking a day at a time. You know, I really am. That's all I'm doing. I'm not getting ahead of myself. I don't look in the past. I'm just kind of doing it.
Also er wird nichts ändern an seiner etwas ja ungewöhnlichen Vorbereitung, aber er hat sich auch noch geäußert und über sein ja spätes Glück sozusagen und sein spätes Comeback gesprochen.
You know, I'm such a different person than I was 17 years ago and you know even like 5 years ago. So I'm learning how to play the game, I'm learning how to play my own game, stay within myself, that kind of stuff, and it's like you said, I'm a late bloomer.
Ein späterblühender Desiree. Er ist zwar unbelehrbar, was seine physische Präparation anbelangt, aber golferisch hat er sich verbessert und ist offen für Neues.
Ja, das auf jeden Fall. Und du weißt sehr gut, wie wir alle, dass ja Golf einfach diese Sache zwischen den Ohren ist. Und Pat Perez ist ja nun nicht so, dass den früher keiner auf dem Zettel gehabt hätte. Der hat, ich habe es mal nachgelesen, 1993 hat er die Junior Worlds gewonnen gegen keinen geringeren als Tiger Woods. Und war praktisch auch natürlich eine riesen Nachwuchshoffnung. Und jeder wusste, dass der Talent ohne Ende hat. Aber er war halt auch immer sehr unbeherrscht und hat auch auf dem Golfplatz das zum Teil natürlich auch deutlich gezeigt, wenn ihm da irgendwie das Temperament durchgegangen ist. Und ich glaube, bei Pat Perez ist es gar nicht so unbedingt, dass du jetzt siehst, der hat das 20 Jahre lang irgendwie in Schwung aufgebaut oder sonst irgendwas oder da so dran rumgetüftelt, wie das andere machen. Bei ihm ist es mehr so, der muss sein Temperament im Griff haben, der muss natürlich seinen Körper im Griff haben und diese Schulter-OP, die er hatte, das war natürlich kein Spaß. Also er hat die komplette Sommersaison 2016, also letztes Jahr, verpasst, hatte eine Schulter-OP. Und es ist eine relativ bezeichnende Geschichte, dass er dann mit diesem Event in Malaysia 2016, also vor einem Jahr, wieder eingestiegen ist. Und zwar nur, weil er eine Sponsoreneinladung vom Turnierveranstalter bekommen hat. Dann hat er gesagt, naja gut, okay, dann fliege ich da halt mal hin. Hat da dann ordentlich gespielt, also ordentlich für nach einer Verletzung irgendwie Mitte 30 platziert. Und hat so dieses Jahr gestartet, was dann zu dem von Tobi schon genannten Turniersieg dann geführt hat. Und insofern ist das schon so eine Verbindung, er mit diesem Turnier in Malaysia. Und seit dieser Schulter-OP, seit er da wieder angefangen hat, geht's so richtig bergauf. Und das ist eine mentale Geschichte. Und ja, da spielen einfach so viele Faktoren dann mit bei den Golfern. Und ich glaube, bei ihm stimmt halt das Gesamtpaket im Moment mit Umfeld, mit allem.
Ja, diese mentale Komponente bei ihm, ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung nochmal nachgelesen, er hat ja, wie gesagt, seinen Sponsor verloren, Callaway war, glaube ich, sein Ausrüster und vor dem Sieg bei der OHL Classic, das war wohl seine größte Motivation, hat er gesagt, Callaway zu beweisen, dass sie ihn fälschlicherweise haben fallen lassen und er wollte unbedingt, er ist jetzt bei PXG unter Vertrag und er wollte unbedingt zeigen, dass er halt auch noch gewinnen kann und um ihn mal zu zitieren und dann nach seinem ersten Sieg Callaway ihre Schläger in den Arsch zu schieben. Er hätte auch nicht hinterm Berg, aber und es war wohl wirklich seine größte Motivation, so wie er das gesagt hat. Okay, wenn es das gebraucht hat, bitteschön. Aber tatsächlich scheint er vor allem mental irgendwie was geändert zu haben.
Ein Freund deutlicher Worte war schon immer, hat ja auch Tiger Woods schon kritisiert, aber zu Recht. Ich meine, letztes Jahr, weil ihr die CIMB vor einem Jahr angesprochen habt, da war er 333. in der Welt, jetzt ist er in den Top 20. Also es läuft wieder gut für Pat Perez und es läuft offensichtlich Desiree auch wieder gut für Keegan Bradley. Der war ja auch lange rausgefallen aus Siegerlisten und jetzt hat er sich mal wieder auf den zweiten Platz geschoben. So eine Art Comeback jetzt, das sich da anbahnt?
Interessante Frage. Keegan Bradley ist witzigerweise in den letzten Sendungen bei uns dann doch immer wieder am Rande aufgetaucht, weil er zumindest in dieser Saison jetzt mal wieder überhaupt in den Leaderboards erscheint und eben auch ab und zu mal vorne erscheint. Und das ist jetzt ja seit langem seine beste Platzierung. Da tut sich so ein bisschen was. Bei ihm war es ja, er hatte ja so seine Hochzeit, würde ich mal sagen, also mit Phil Mickelson zusammen die Ryder Cup Partien gespielt hat und die beiden so ein Team Emotion USA irgendwie gebildet haben. Und dann ging das irgendwie ziemlich in einen Tief bei ihm und möglicherweise schafft das da langsam so ein bisschen rauszukrabbeln aus dem Loch und das ist auf jeden Fall jetzt mal wieder eine Platzierung, die aufhorchen lässt und wo er drauf aufbauen kann. Ich bin jetzt bei ihm tatsächlich gespannt, wie die Saison verläuft, weil es in der letzten Saison, also PGA Tour ist ja schon wieder irgendwie neu, das ist ja immer dieses Überlappen von European Tour, die gerade zu Ende spielt und PGA Tour ist schon wieder neu, aber in dieser neuen PGA Tour Saison fängt er ja natürlich auch früh jetzt an, weil er natürlich die Events auch nutzen muss und vielleicht kann er da diese Form jetzt mitziehen und tatsächlich wieder nach oben kommen. Er war, wie ich finde, relativ lange weg vom Fenster.
Tobi, wie siehst du ihn?
Ja, er hat mit den Saisons 2012, wo er auch die PGA Championship 2012 dann noch im WGC gewonnen und so weiter, da war er natürlich sehr, sehr stark, auch im darauffolgenden Jahr 2013, dann nochmal in den Top 10 im FedEx Cup, hat President Cup gespielt, hat 2012, 2014 Ryder Cup gespielt. Ja, seitdem ist es tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden auf jeden Fall. 2016 war gar kein gutes Jahr. Aber ich fand eigentlich schon letztes Jahr, es ist okay, er hat 5 Top 10s gemacht, ist wieder in den Top 50 des FedEx Cup gewesen. Ich meine, ist ein Major-Sieger, das ist jetzt auch kein One-Hit-Wonder gewesen, würde ich sagen. Gut, andererseits der letzte Sieg ist 4-5 Jahre zurück. Mhm. Ich denke aber auch, dass das nötige Potenzial hatte und wenn er die Form hält, dann könnte das auch mal wieder eine etwas erfreulichere Saison werden nach 2-3 mageren Jahren.
Einer, den wir auf jeden Fall in diesem Jahr oder in dieser neuen Saison auf der Rechnung haben werden und immer mal genau gucken werden, was er denn so macht. Justin Thomas, der hat es ja im letzten Jahr bewiesen, was man mit so einem frühen guten Start dann am Ende alles leisten kann. Der wurde ja zum Spieler des Jahres dann in der letzten Saison auf der Tour, hat ja auch das Tour bzw. die FedEx-Serie für sich entschieden und derjenige, der das Tour-Abschlussfinale erreicht und gewonnen hat, das war Xander Schauffele, der als Rookie des Jahres zusätzlich dann noch aus der letzten Saison rausgegangen ist. Die Serie und seine gute Form aus der letzten Saison über diese ewig lange Pause von 11 Tagen tatsächlich rübergerettet hat.
Ja, unfassbar, wie er das gemacht hat. Ne? Also brauchst du mindestens 2 Mentaltrainer. Super begonnen natürlich mit 65, 2x67. Und das Schöne ist, ich würde das gerade mal so schreiben, dass die Presse ihn jetzt runterschreibt tendenziell und sagt, auf der Finalrunde am Sonntag quasi versagt, den Turniergewinn verschenkt irgendwie. Das musste sie halt geben. Ich meine, früher hätte man gesagt, Mensch, Platz 3, Xander Schauffele ist ja ein Wahnsinnsergebnis. Und inzwischen ist er natürlich in seinem Status als schon mehrfach Gewonnenhabender. Spricht man jetzt von seiner 72er-Schlussrunde natürlich schon von einem sehr, sehr schlechten Tag. Und würde mich interessieren, wie er selber das so ganz genau dann wirklich zu Hause einschätzt. Aber natürlich kann er damit eigentlich nicht zufrieden sein mit dem Vorlauf, den es jetzt gab. Er hat relativ bunte Scorekarte, einfach wirklich auf den Front 9 3 Bogies, 3 Birdies gespielt und dann auf den Back 9 nicht wirklich sich dann noch aufraffen können, da nach vorne zu kommen. Auch nochmal ein Birdie, ein Bogey, also dieser Even-Par-Score ist am Sonntag tatsächlich einfach zu wenig, aber bitte immer mit diesem Hintergrund, der Typ ist echt noch jung und der ist jetzt irgendwie, er fühlt sich ja sehr zu Hause, also in Malaysia hat er gesagt, spielt er wahnsinnig gerne, also generell bei den Turnieren in Asien, weil seine Mama ist ja Thailänderin und da hat, also er hat da ja relativ viele Nationalitäten im Stammbaum und kann sich dadurch nicht nur bei der PGA of Germany zu Hause fühlen, sondern eben auch in Asien. Da ist er relativ breit aufgestellt und ich glaube, wie gesagt, vergiss diese Schlussrunde und dann war es ein tolles Turnier. Und Platz 3 ist jetzt auch nicht so schlecht für den Rookie des Jahres. Des Vorjahres sind wir ja schon wieder, genau.
Eben, also das ist in der Tat nicht so schlecht. Xander Schauffele, ja im Prinzip auch irgendwo eine deutsche Hoffnung, weil er ja eben Mitglied der PGA of Germany ist. Tobi, wie schätzt du das ein? Die Serie hat seine vielen Nationen, für die er ja im Grunde auch startberechtigt sein könnte. Die USA, asiatische Vorfahren, Franzosen auch im Stammbaum. Auch da hatte sein Vater zumindest im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, auch da könnte was gehen. Deutschen Zweitpass, also der kann ja frei wählen. Was würdest du ihm raten?
Was ich ihm raten würde, weil ich leider eine urdeutsche, ursächsische Familie habe, ich habe keine Ahnung. Was würde ich ihm raten? Ich würde ihm raten, Amerikaner zu bleiben, weil das ist er nämlich. Ich meine, er ist da aufgewachsen. Ich glaube immer, es bereichert einen Menschen unheimlich, wenn er verschiedene Nationalitäten in seinem Stammbaum hat. Es öffnet den Blick für vieles, glaube ich. Aber er ist aufgewachsen in den USA. Er ist Amerikaner. Er ist zum College gegangen und so weiter. Genau, und ich denke, dass das da auch seine größte Fanbasis liegt. Seine Homebase hat er da. Und ich wäre allerdings auch mal interessant zu wissen, ich weiß gar nicht, wie es ist, darf man eigentlich einen Ryder Cup für eine Mannschaft spielen und dann 2 Jahre später für die andere? Das wäre doch mal cool. Vielleicht kann er alle 2 Jahre in einem anderen Team spielen oder so. Das wäre auf jeden Fall witzig.
Ich glaube nicht, dass das geht, aber was eine schöne Idee wäre natürlich, wenn er jetzt bei dem Ryder Cup in Frankreich Franzose wird und dann so quasi als der Home Hero erscheint und dann das Team Europe den Ryder Cup gewinnt und dann spielt er den nächsten wieder in den USA. Das finde ich durchaus einen charmanten Gedanken.
Ja, das wäre doch schön. Da gibt es ab jetzt immer Team Europa, Team USA und dann den Springer Xander Schauffele. Der spielt immer für die
bei denen es gerade besser läuft.
Der Joker sozusagen. Ja, mal gucken, wie seine Karriere weitergeht. Auf jeden Fall die großen Ansätze sind auf jeden Fall da und die Form stimmt auch. Auch ihn haben wir natürlich in den nächsten Wochen auf dem Zettel. Desiree, wen würdest du jetzt in Malaysia an diesem Wochenende noch hervorheben wollen?
Also zum einen ist Hideki Matsuyama wieder aufgefallen durch so ein unglaublich wechselhaftes Spiel, finde ich. Also er, der ja sonst gerne mal wirklich doch konstanter einfach die Rundenergebnisse durchbringt, finde ich, also mit dieser Spannweite von 71 bis 63, also wenn du auf dem Platz in der Lage bist, eine 63 am Moving Day zu spielen, ist es im Vergleich dazu sozusagen streng genommen die 71 am Schlusstag zu schlecht. Also den habe ich in der Finalrunde auch nicht so stark empfunden. Und das ist so eine Tendenz, die sich, finde ich, fortsetzt. Und ansonsten ist natürlich dann noch Justin Thomas zu nennen, der ja die Chance hatte, das Turnier, jetzt sind wir tatsächlich dabei, das zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Mhm. Das war die Geschichte. Und das hätte er, glaube ich, gerne getan. Der Letzte, der das geschafft hat, war Steve Stricker 2009 bis 11 bei den John Deere Classic. Und Justin Thomas hätte eben das hier in Malaysia sicher gerne nachgemacht. Hat aber, finde ich, jetzt nicht so wirklich, also auch wieder auf höchstem Niveau jetzt gekrittelt, einen Fuß auf den Boden gekriegt mit 70, 71, 69, 67. Da ist er auf einem geteilten 17. Platz jetzt gelandet mit minus 11. Also wenn da der Winner-Score minus 24 ist und es sind 13 Schläge Unterschied zwischen ihm und Pat Perez, muss ich sagen, hat da die Bad Diet von Pat Perez deutlich gewonnen gegen die Young Guns aus dem College. Also ich habe jetzt nicht unbedingt gedacht, dass er tatsächlich diesen dritten Titel innerhalb von 3 Jahren schafft. Nicht zwingend, aber das ist für Justin Thomas, glaube ich, wirklich nicht gut gelaufen.
Aber da brauchen wir keine Tendenz ablesen.
Tom. Nein, aber das sind ja immer diese, ich meine, wenn du schon dauernd am Gewinnen bist und alle möglichen Meriten schon hast, dann bist du natürlich dann tatsächlich, glaube ich, manchmal auf dieser Rekordjagd und denkst, jetzt hier dritter Turniergewinn, das wäre doch was für die Geschichtsbücher. Und das hat nun mal definitiv nicht geklappt. Hat jetzt überhaupt nichts mit der weiteren Saison von Justin Thomas zu tun. Du musst ja auch immer sehen, was die für Reisestrapazen haben. Und da kommen die Spieler halt auch unterschiedlich gut oder eben schlecht mit zurecht. Aber das ist zumindest auffallend, dass er, der da wirklich zweimal ganz vorne war und damit ja auch eigentlich seine Karriere so richtig, seiner Karriere so einen Kickoff gegeben hat, in Malaysia tatsächlich auch, dass er da jetzt eben beim dritten Mal nicht reüssieren konnte.
Aus dem Schatten von Jordan Spieth ja auch dadurch rausgetreten, denn sonst haben wir, Tobi, ihn ja auch vor allen Dingen, wenn wir ihn erwähnt hatten, obwohl er ja auch schon seine golferischen Meriten hatte und auf dem College ja zeitweilig auch besser war als Jordan Spieth, immer so als den Springbreak-Kumpel von Jordan Spieth so verkauft gekriegt.
Ja, das war, sah eine Zeit lang so aus. Ich glaube, er hat sich hoffentlich selber schon immer als mehr als nur der Springbreak-Kumpel gesehen. Aber er hat ja, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt das war, aber er war ja sozusagen der einzige Sieglose dieser Clique. Und hat ja dann, oh Gott, nach welchem Turnier war das? Das hier, es muss nach der PGA Championship gewesen sein, glaube ich. Ja, genau. Er war ja quasi der einzige ohne Major, wenn wir Ricky Fowler mal rauslassen. Und genau, da hat er, glaube ich, gesagt, ja, es war schon irgendwie bitter, der Einzige zu sein, ohne ganz großes Turnier gewonnen zu haben. Und er fühlte sich da immer so ein bisschen wie das schwarze Schaf. Jetzt hat er den schwarzen Peter quasi abgegeben an Ricky Fowler. Der kann sich ja zumindest immerhin mit der Players Championship rühmen. Aber ja, ich meine, was hat der Typ für ein Wahnsinnsjahr gehabt, ne? Dass du dann so explodierst. Ich glaube, da nimmst du es dann halt auch zumindest rückblickend in Kauf, dass du vielleicht irgendwie 2 Jahre im Schatten gestanden hast und vielleicht 2 Jahre für die nicht wohlgesonnene Menschen irgendwie der Springbreak-Buddy von Jordan Spieth warst.
Das ist dann natürlich auch schon etwas böse, aber er hat es auf jeden Fall gezeigt, dass er es kann und was für ein großartiger Golfer er ist. Und da freuen wir uns dann natürlich auch schon wieder auf die ganz, ganz großen Turniere, wenn dann die gesamte Weltelite dabei ist und dann eben auch Justin Thomas sich mit den anderen Großen, mit dem 2011er-Jahrgang misst und dann auch die alten Säcke wie Pat Perez und Co. darf dann auch richtig Paroli und Feuer bieten. Also die PGA-Saison in diesem Jahr auch wieder mit einem großen Ausrufezeichen gestartet. Wir werden sie weiter verfolgen hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de und schauen gleich noch zur LPGA Tour. Denn auch da wurde gespielt in Südkorea und da gab es den vom Namen her zumindest eine vertraute Siegerin, aber bei näherem Hinsehen trügt der Schein ein bisschen. Was dahinter steckt, gleich hier bei uns bei Nurgolf auf meinsportradio.de.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
LPGA, unsere letzte Station in dieser Sendung von Nur Golf auf meinsportradio.de mit Tobias Hennig von golfpost.de und Desiree Wolf von meinsportradio.de an meiner Seite hier in dieser Sendung und wir gucken auf die KEB Hannah Bank Championship. In Korea wurde die ausgetragen und eine Lokalmatadorin hat sich am Ende an die Spitze gesetzt. Ko heißt sie, aber Lydia Ko hat nicht wieder die Nationalität gewechselt, sondern es war Ji-Jung Ko. Desiree, eine junge Koreanerin, 22 Jahre alt, mit minus 19 am Ende den Siegscore hingelegt. Die war kein Mitglied oder ist kein Mitglied der LPGA Tour und gewinnt trotzdem.
Ja, das haben wir ja bei den Koreanerinnen öfter mal, weil die natürlich unglaubliche Nachwuchskräfte da auch aus der Korean Tour natürlich nach oben bringen, bei so co-veranstalteten Events dann eben brillieren können. In ihrem Fall ist das schon, also finde ich deswegen eine wahnsinns bemerkenswerte Leistung. Also Golf spielen können die eh alle, aber bei ihr, wenn du die Schlussrunde mal anguckst, da ging es nämlich wirklich nicht gut los. Die hat gleich mal, also war in Führung eigentlich gestartet, liegend und hat dann gleich mal Bogey 2, Bogey 3 gespielt, wo du dann irgendwie vermuten hättest können, oh je, okay, die ist nervös, jetzt gibt's ja den Sieg weg und das werden halt die üblichen Verdächtigen dann nach vorne kommen, die ja dann hinter ihr platziert sind und die haben durchaus große Namen. Und hat dann aber eine unglaubliche Birdie-Serie nochmal hingelegt und wirklich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Birdies noch gespielt, bis zu noch 15 und das Ganze dann ins Ziel gebracht. Und 2 Schläge vor Sung-Yun Park und In Ji-Chun, dann nochmal ein Schlag dahinter. Das ist schon ein Riesenergebnis für so eine junge Spielerin. Und natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die auf der LPGA dann tatsächlich auch den Status hat und dort spielen wird. Ich glaube, geplant war es fürs nächste Jahr. Und jetzt ist das natürlich ein Riesenerfolg für diese junge Spielerin. Und gerade wenn die da mit ihren Männinnen da unterwegs ist und die dann auf die Plätze verweist, finde ich das dann wirklich einen ganz, ganz tollen Push auch für die für die Motivation und auch für das Selbstbewusstsein von so einer jungen Spielerin.
Tobi, die Kollegen vom Golf Channel haben es geschrieben, die südkoreanische Pipeline hat das nächste Talent hervorgefördert.
Das sind unerschöpfliche Förderquellen, die zu haben scheinen. Ich glaube, es war jetzt der 14. Sieg im 18. LPGA Tour Event für eine Südkoreanerin dieses Jahr oder in dieser Saison. Ich glaube, das sagt alles. Also die räumen da die Hälfte der Turniere ab. Und ich finde es unglaublich, wie die wirklich eine nach dem anderen da hochbringen und jetzt in den Top 5 in der Saisonwertung liegen im Moment drei Südkoreanerinnen, dann die Thailänderinnen, die werden auch zusehends stärker, die Europäerinnen und die Europäerinnen sowieso, aber auch die Amerikanerinnen geraten zunehmend ins Hintertreffen. Mhm. Das finde ich doch schon überraschend, aber ich finde es eigentlich auch insofern ganz gut, als dass sich vor allem die Amerikanerinnen, die europäischen Damen, lasse ich da mal ein bisschen außen vor, das europäische Damengolf, habe ich ja meine Schwierigkeiten mit, ist ja bekannt, aber die Amerikanerinnen werden, glaube ich, zusehends gefordert, auf jeden Fall, von dieser immer stärker werdenden Masse auch, ja, von Koreanerinnen. Das ist schon sehr beeindruckend. Vielleicht sollte man sich mal was abschauen von denen.
Die machen offensichtlich einiges richtig, um die Zahlen nochmal zu komplettieren. Die vierte Koreanerin in den letzten 4 Jahren, die als Nicht-Mitglied ein LPGA-Tour-Turnier gewinnt, Jung Ko. Also wirklich großartige Leistung. Tobi, Desiree und ich hatten es vor 14 Tagen besprochen, nach dem President's Cup. Da kam ja so die Idee auf, lass doch den President's Cup, um ihn ein bisschen attraktiver zu machen, mal als Mixed-Wettbewerb austragen. Dann hätten die Internationalen, wenn da so viele Koreanerinnen dabei wären, durchaus eine Chance.
Ja, ist eine schöne Idee. Ich finde das generell eine tolle Idee, solche Kontinentalwettbewerbe oder solche internationalen Vergleiche als Mixed-Event zu machen. Es ist ja vielen unbegreiflich, dass es das im Golf so wenig gibt, weil Golf ja nur zum Glück, oder das macht Golf ja so toll, dass es halt, dass sich jeder mit jedem vergleichen kann. Und es gibt überhaupt keinen Grund, solche Turniere nicht zu machen. Mhm. Und trotzdem finden sie nicht statt.
Also durchaus mal ein Anstoß zum Nachdenken für die beteiligten Organisationen. Warum denn nicht? Würde auf jeden Fall sicherlich auch sehr viel Wirbel in den Medien dann hervorbringen. Desiree, wir müssen, wo wir bei Wirbel in den Medien sprechen, natürlich auch über Lydia Ko sprechen. Ihre Namensvetterin hat gewonnen. Lydia Ko selber geteilte 19. Sie kommt einfach nach diesen ganzen Problemen, die sie in diesem Jahr hatte, noch nicht wieder richtig in Tritt.
Nee, also auch bei ihr einfach 2 Runden in den 70ern mit 72 und 73, das ist einfach nicht gut genug. Und also bei ihr im Moment auch, also mit leichten Ausreißern nach oben, die gab es ja durchaus in den letzten Wochen, aber bei ihr einfach, wenn man böse ist, konstant nicht gut genug. Sie ist da einfach ruht nicht in sich. Also ich, als Gegenpol kannst du Pat Perez im Prinzip nennen. Bei dem stimmt praktisch alles im Moment. Und der sagt, mein Umfeld ist super, meine Frau ist toll, mein Caddy ist toll, mein Essen ist toll, mein Faulenzen ist toll, mein Bier ist toll, alles super. Und dann gewinne ich auch mal ein Turnier. Und bei Lydia Ko ist ja das Potenzial ist durchaus auch ebenso vorhanden. Und da ist im Moment, glaube ich, relativ vieles halt nicht ganz perfekt in ihrem Umfeld und einfach Schwung umgestellt, Trainer gewechselt, Caddy gewechselt, die Eltern mischen sich ein und so weiter. Und dann ist es halt, das können schon ein paar so weiche Faktoren sein, die dann bei eigentlich halbwegs fitem Zustand so eine Golferin dann halt von Platz 1 in die Top 20 gerade mal abrutschen lassen. Und also sie ist jetzt wirklich in der Saison gar nicht in irgendeiner Art und Weise zum Strahlen gekommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich das ändern wird. Was ja übrigens auch für Arya Yutanugan gilt, die auch, also noch krasser weiter hinten platziert ist seit einigen Turnieren, eigentlich schon seit einigen Monaten, wie Lydia Ko. Also diese beiden, von denen man auch so kurze Zeit mal gedacht hatte, so vor einem Jahr, die machen jetzt so den Kampf des Jahrhunderts um die Position Nummer 1 in der Weltrangliste unter sich aus, sind im Moment, also bei Yutanugan noch katastrophaler, wirklich 74, 71, 67, 74. Das sind Ergebnisse, das kann man sich kaum vorstellen, dass sie die spielt. Die wird meistens sogar von ihrer Schwester jetzt noch übertrumpft, von Moriya Yutanugan. Und also das ist, muss ich sagen, hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das alles so entwickelt. Und da müssen einige Damen, glaube ich, mal irgendwie jetzt gut wieder Fuß fassen und ihr Paket noch einen Tick besser schnüren. Und Lydia Ko allen voran. Also das wäre schon schade, wenn eine Spielerin wie sie dann da irgendwie jetzt ins Mittelfeld abdümpelt, nur weil das alles drumherum so ein bisschen nicht gut gelaufen ist. Ich glaube, sie wird sich wieder fangen. Aber offensichtlich hat sie das nicht bei diesem Turnier getan, leider.
Tobi, noch ein Wort zu Caro Masson auf T29 und Sandra Gahl auf T52?
Das sind die Mittelfeldplätze, die man gewohnt ist von den beiden. Mhm. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie abwertend sagen, aber ich meine, Caro Masson ist, glaube ich, so um die, in der Saisonwertung so um Platz 40, 45. Das ist okay. Die beiden haben leider in den seltensten Fällen was mit dem Ausgang irgendwelcher LPGA-Tour-Turniere zu tun, leider. Ja, Sandra Gahl, lange Zeit die beste deutsche Golferin seit Caro Massons Sieg letztes Jahr ist sie eigentlich immer vor Sandra geblieben in der Weltrangliste. Ja, ist ein Top-30-Finish, auch wenn es bei einem reduzierten Feld natürlich jetzt nicht so der Riesenkrach ist. Es ist in Ordnung. Es ist schlichtweg in Ordnung. Es könnte besser sein, aber ich bin froh, dass es nicht schlechter ist.
Also, mit diesem Schlusswort beenden wir die Sendung für heute. Guck mal, wie es dann in der nächsten Woche sein wird. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, unserem wöchentlichen Golfrückblick, und natürlich auch bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die gibt es werktags 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr und versorgt euch ebenfalls mit dem Wichtigsten in Sachen Golf. Vielen Dank an Tobias Hennig von golfpost.de und an Desiree Wolf. Bis nächste Woche.
Danke, tschüss.
Bis dann.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.